The Pioneer Morning Briefing mit Aleph Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Aleph Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Lassen Sie uns schauen, was von dieser Woche übrig bleibt. Das Statistische Bundesamt hat einen historischen Tiefstand der Geburtenrate in Deutschland verzeichnet. Die Geburtenrate ist die niedrigste seit 1946. Es sind etwas über 650.000 Babys geboren, ein Rückgang zum vierten Mal in Folge und 3,4% weniger als im Jahr davor. König Charles war zum Staatsbesuch in Washington. Neben einem Treffen mit Trump hat der Monarch auch eine Rede im US-Kongress gehalten und hat seine Meinung relativ subtil geäußert. Er sprach über die Bedeutung der NATO, die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit und die notwendige Hilfe für die Ukraine. Und jetzt kommt das Beste. Der offizielle Twitter-Account des Weißen Hauses hat ein Foto von Trump und Charles gepostet und das überschrieben mit Two Kings. Und apropos Kings, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat angekündigt, sein Verhalten in den sozialen Medien zu ändern. Künftig möchte er weniger Essensfotos auf Instagram posten. Seine Kommunikation wolle er der sich verschärfenden wirtschaftlichen und außenpolitischen Lage anpassen. Tja, nach 4 Jahren Krieg in Europa findet er nun offenbar, dass es sich irgendwie nicht so ganz schickt, ständig eine Wurst in die Handykamera zu halten. In Israel haben 2 frühere Premierminister, Naftali Bennett und Yair Lapid, ein Wahlbündnis für die Parlamentswahlen im Oktober 2026 geschlossen. Laut Umfragen hätten die beiden tatsächlich zusammen eine Chance, Premierminister Benjamin Netanyahu und seine Regierung zu besiegen. Das Bündnis gilt also als Kampfansage an den Langzeitregierungschef. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will bei Steuerbetrügern in Zukunft härter durchgreifen. Sein Ministerium plant eine Gesetzesänderung, nach der die Selbstanzeige oberhalb bestimmter Schwellenwerte nur noch strafmildernd und nicht wie bisher strafbefreiend wirken soll. Der Verteidigungsminister von Mali ist bei einem Angriff von Dschihadisten und Rebellen getötet worden. Seit vergangenem Samstag üben Dschihadisten landesweit koordinierte Angriffe auf die Armee aus. Es sind die größten koordinierten Angriffe in Mali seit 2012. Die Arabischen Emirate haben angekündigt, OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder, zu verlassen. Der Schritt soll am 1. Mai erfolgen. Laut Experten schaffe dies neue Probleme am Persischen Golf. Für Saudi-Arabien zum Beispiel sei der Austritt ein schwerer Schlag. Für US-Präsident Donald Trump hingegen ist es als Erfolg zu werten. Dieser hatte die OPEC wiederholt kritisiert und ihr vorgeworfen, die Ölpreise künstlich aufzublähen. Apropos aufgebläht, der Buckelwal Timmy ist aus dem Sandbecken in der Ostsee befreit worden. Eine private Initiative hat ihn in einer gefluteten Barge Richtung Nordsee transportiert, wo er seinen Weg in die Freiheit finden soll. Ob der geschwächte Wal lange durchhält und was das für Deutschland bedeutet, wir werden sehen. Und der Bundeskanzler, er soll und darf uns wohl leid tun. In einem Interview mit dem Spiegel beklagte Friedrich Merz, Zitat, ich bin nur gelegentlich auf Social Media unterwegs, aber wenn Sie mal schauen, was dort über mich verbreitet wird, wie ich da angegriffen werde und herabgewürdigt werde, kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen. Ich beschwere mich nicht darüber, aber so ist es. Zitat Ende. Ich wiederhole, er beschwere sich nicht darüber. Das wage ich zu bezweifeln, aber auch der Kanzler selbst, er darf sensibel sein. Anders bei einem Schulbesuch im Sauerland, wo er sich zur Kriegsstrategie der USA äußerte.
Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung.
Das ist doch mal eine Aussage. Bei solchen Antworten sollten vielleicht öfter Kinder die Fragen stellen, statt Hauptstadtjournalisten. Weiterhin unklar ist das genaue Tatmotiv des Schützen, der am vergangenen Sonntag beim White House Correspondents Dinner in Washington Schüsse abgefeuert hatte. In den Ermittlungen ist von einem Manifest die Rede, das der Beschuldigte offenbar wenige Minuten vor seiner Attacke via E-Mail an seine Familie und an seine Firma geschickt haben soll. Der Tatverdächtige ist ein 31-jähriger Lehrer aus Kalifornien und befindet sich in Untersuchungshaft. Und dann war da diese Woche noch die 92-jährige Dominikanerschwester, die zum ersten Mal in ihrem Leben einen Döner gegessen hat.
Schwester Irmingard, wie ist dein erster Döner?
Also ich bin ganz begeistert. Ich hörte das lieber vom Döner. Ich dachte, bis 82 hast du doch keinen gegessen.
Du bist 92.
Dieses Video ist, na klar, viral gegangen. Mehr als 8 Millionen Mal wurde es aufgerufen. So ein Döner oder, wie es richtig heißen würde, ein Döner ist halt auch etwas Köstliches. Und damit sage ich, schöne neue Woche. In der kommenden Woche jährt sich dieses Ereignis.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht.
Mit Hängen und Würgen hat sich Friedrich Merz an dem Tag dann doch noch über die Ziellinie gerettet und wurde mit seinem Kabinett als neue Bundesregierung vom Bundespräsidenten vereidigt.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich Herrn Friedrich Merz zum Bundeskanzler Berlin, den 6. Mai 2025, der Bundespräsident die Unterschrift.
Feierlich dürfte den meisten nicht zumute sein. Die Performance ist unterdurchschnittlich. Die beteiligten Parteien verzeichnen Rekordtiefs und der Kanzler schaffte es jüngst tatsächlich zum unbeliebtesten Politiker von allen gekürt zu werden. Herzlichen Glückwunsch. Und erste Abgesänge kommen auch schon aus den eigenen Reihen, wie in dieser Woche von Christian von Stetten, CDU-Bundestagsabgeordneter und Chef des Parlamentskreises Mittelstand.
Was glauben Sie denn, wie lange hält diese Regierung noch durch?
Naja, also zumindest keine 4 Jahre.
Zu allem Überfluss zerhackt sich nun auch noch die Koalitionsspitze, die sonst so auf Harmonie getrimmten Herren Merz und Klingbeil. Der Kanzler brüllte den Vizekanzler an, der wiederum ließ dann ironisch wissen, für meine sozialdemokratischen Werte lasse ich mich gern anbrüllen. Nun sind die beiden zusammengekommen. Klingbeil hatte Merz zu sich in den Wahlkreis eingeladen und ließ das Ganze natürlich von seinem sehr hippen Social-Media-Team aufnehmen. Die ganze Welt sollte ja sehen, wie harmonisch alles wieder ist. Herausgekommen ist dieses Kunstwerk.
Den Mai ganz
und es wird ja bärenstarkes Wetter.
Bärenstark war das alles. Und bevor der an die Wand gemalte Teufel Realität wird und dieses Glanzstück politischer Gruppenperformance von der Bühne tritt, schauen wir auf genau diese Männer und Frauen und ziehen eine Bilanz.
Wir haben uns ausgeruht. Wir sind ein bisschen zu bequem geworden. Und wenn man heute nach China schaut, selbst wenn man nach Amerika schaut, die Dynamik, die in diesen Volkswirtschaften nach wie vor oder jetzt vor allen Dingen in China vorhanden ist, die fehlt uns.
Friedrich Merz, der Kanzler. Der unzufriedene, strenge, kalte Chef. Kaum ruht etwas, kommt er vorbei und zieht probehalber mal den Stecker. Merz ist und bleibt eine rhetorische Loose Cannon. Er führt eher durch Frost als durch Feuer. Die Verbundenheit zu anderen Menschen, sie ist eher porös. Lars Klingbeil, Vizekanzler und Bundesfinanzminister, ist offenbar ständig unterwegs und trifft ganz viele Menschen. Ständig trifft er jemanden.
Ich treffe viele junge Menschen. In der Tat treffe ich viele Frauen.
Er kommt also viel rum, aber dabei, bitteschön, ist er immer sehr klar. Wirklich sehr klar.
Und ich sage hier sehr klar.
Ich will Ihnen das auch ganz klar sagen.
Und ja, ich will das hier klar sagen.
Ich sage hier sehr klar.
Kommen wir zu Alexander Dobrindt, Innenminister. Der zieht seine Gesetze durch, hält, so hört man, die Koalition zusammen. Ein bisschen der Erwachsene im Zirkuszelt und einer irgendwie, der auch ganz anders mittlerweile spricht. Vor 2 Jahren hatte der Mann noch einen anderen Sound.
Seien Sie doch stolz darauf, dass wir die Errungenschaften der Schwarz-Null weiterentwickeln in diesem Land und erhalten für die Zukunft.
Hören wir doch mal in das aktuelle Interview mit meiner Kollegin Carina Mössbauer.
In dem speziellen Bereich der schweren Gewalt haben wir steigende Zahlen zu verzeichnen.
Fast schon einlullend, da hat sich jemand offenbar ein Sprechtraining gegönnt. Das Ergebnis ist, naja. Mit Außenminister Johann Badefuhl sind wir in der Kategorie Opa erzählt vom Krieg. Nur leider ohne Pointe. Einer, mit dem einfach mal alle unzufrieden sind, der Koalitionspartner ebenso wie die eigene Partei. Außenpolitik als Dauerzustand milder Irritation. Aber immerhin, das Social Media Team scheint ihn im Griff zu haben. Leider, muss man sagen.
Unsere Hand ist weit ausgestreckt. Die Beziehungen umfassend zu erneuern.
Kommen wir zum beliebtesten Politiker Deutschlands, zu Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Wenn man sich keine Ziele setzt, kommt man auch nirgendwo an. Das ist auch eine alte Wahrheit.
Beliebt, ja. Killerinstinkt, nein. Kein Zug zur Macht. Friedrich Nietzsche hat vom Willen zur Macht gesprochen. Pistorius scheint eher getrieben vom Willen zur Harmlosigkeit. Mit Katharina Reiche, ihres Zeichens Wirtschaftsministerin, bekommen wir einen Blick in eine Zukunft, in der die KI regiert.
Ich bin Wirtschaftsministerin für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle Unternehmen.
Gefüttert wurde diese KI mit Ludwig Erhard, geliefert mit dem Sprachduktus aus dem 90er-Jahre-Rechner und einer Kerntemperatur knapp unter dem Nullpunkt. Eine ähnliche Kette wie beim Kanzler, aber der lacht wenigstens ab und zu über seine eigenen Scherze.
Also muss mein Handeln darauf abzielen, Entlastungen und eine möglichst gute Politik für alle Wirtschaftszweige zu machen und nicht für einen.
Forschungsministerin Dorothee Bär ist ein politisches Tier durch und durch. Auf Doro Bär ist Verlass, egal in welcher Rolle. Sie hat Ambitionen, sie hat Biss und die für den politischen Betrieb notwendige Renitenz. Und solange sie so über ihren Parteichef spricht, ist ihr irgendeine Machtposition immer sicher.
Na gut, also mit Markus Söder arbeite ich seit über 30 Jahren zusammen und der ist auch immer jemand gewesen, der sehr stark auch Frauen in der Partei unterstützt hat, der jetzt auch, was ja auch kaum jemand weiß, von seinen 5 Stellvertretern in der Partei 4 Frauen hat.
Weiter geht's mit dieser Ministerin und der Frage, kennen Sie sie?
Bei möblierten Wohnen sehen wir, dass immer wieder Vermieter, Vermieterinnen versuchen, die Mietpreisbremse zu umgehen, dass es nicht transparent ist, was der Zuschlag ist für die Möblierung, was die Miete ist. Deshalb wird es künftig transparente Regelungen geben.
Das ist, ich lüfte das Geheimnis, Stefanie Hubig. Sie ist da, also formal, zuständig für Justiz und Verbraucherschutz, ein großes Haus, wichtige Themen, nur man merkt es nicht. Keine Impulse, keine Präsenz, keine Reibung. Ein Ministerium wie ein unscharfes Foto, man erkennt Konturen, aber nichts, was hängen bleibt. Man könnte auch sagen, kein Verbraucherschutz, sondern Wählerschutz. Schutz vor der eigenen Wahrnehmbarkeit. Karin Prien ist Bildungsministerin und wirkt, als sei sie jetzt schon erschöpft vom eigenen Amt.
Ja, Lehrkräfte sind ausgebildete Pädagogen und sind es auch gewohnt, dass Kinder und Jugendlichen in bestimmten Altersstufen mal mit schwierigeren Themen zu handeln sind.
In diesem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk braucht sie für den Satz, dass Lehrkräfte ausgebildete Pädagogen sind und mit schwierigen Situationen in verschiedenen Altersgruppen umgehen können, ganze 16 Sekunden. Sie sei allergisch gegen Identitätspolitik, wie sie kürzlich erst sagte. Man wünschte sich nur, sie sei ein bisschen engagierter, präsenter, energievoller in ihren Fachthemen, die ja auch über die Zukunft dieses Landes bestimmen. Wir würden uns freuen über mehr Energie für Bildung und Kinder, liebe Frau Prien. Arbeitsministerin Bärbel Baas, die letzte erhobene Faust der Sozialdemokratie.
Aber wir haben als SPD die Aufgabe, wieder die Politik zu machen, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bewegt. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt in den nächsten Wochen auch haben.
Arbeitsministerin Bärbel Baas, die letzte erhobene Faust der Sozialdemokratie. Partei first, das Land nicht second, nicht third, vielleicht irgendwann. Ein beeindruckender Aufstieg, ohne akademischen Umweg, ganz nach vorne, Respekt dafür. Aber Politik ist kein Lebenslaufwettbewerb. Und mit diesem Spitzenpersonal, das muss ich so sagen, gewinnt man keine Wahlen. Sie wirkt zwar in die Partei hinein, aber nicht hinaus ins Land. Mobilisiert die eigenen Reihen, erreicht aber keinen Meter darüber hinaus. Carsten Wildberger.
Erstmal so ein solches Amt mit dieser Aufgabe, dieser gewaltigen Aufgabe auch in diesen Themen herangetragen zu bekommen, ist eine große Ehre erstmal.
Digitalminister und aus der Wirtschaft kommend ein Ministerium aufgebaut, das es vorher nicht gab. Allein dafür gebührt ihm die Tapferkeitsmedaille. Kommen wir zu Patrick Schnieder.
Jeder hat schon mal erlebt, dass er im Stau steht, dass Brücken nicht so befahrbar sind, wie sie befahrbar sein sollen, dass der Zug nicht pünktlich ist. Also das muss funktionieren und es muss spürbar sein, dass es einfach ist, von A nach B zu kommen.
Er ist Verkehrsminister. Und falls Sie sich fragen, wer das jetzt ist, das ist der Mann, der sich seit Amtseid vor jedem Mikro, vor jeder Kamera, vor jedem politischen Inhalt besonders erfolgreich versteckt. Carsten Schneider, Umweltminister.
Ja, großartig. Für mich, für meine Familie ist eine einzige Befreiung gewesen. Wir konnten das tun, was wir wollten und nicht das, was der Staat uns vorgeschrieben hat.
Dieser Mann hat den entspanntesten Job im Kabinett. Hitzefrei bekommt hier eine ganz neue Bedeutung.
Möchte ich ganz klar sagen, dass wir viele Dinge jetzt schon auf den Weg gebracht haben und sehr zeitnah auch auf den Weg bringen werden, dass wir uns gleichermaßen mit den Finanzen, aber auch mit den strukturellen Reformen befassen. Wir haben nämlich keine Zeit zu verlieren. Das Gesundheitssystem braucht eine Modernisierungskur und die braucht es auch zügig.
Die Überraschung im Kabinett, Gesundheitsministerin Nina Wagen. Sie liefert Reformvorschläge, die zuverlässig jeden gegen sie aufbringen. Kassen, Ärzte, Patienten, Pharmaindustrie. Man könnte das auch Mut nennen. Schauen wir mal, wie weit sie damit kommt. Und damit kommen wir zu Alois Rainer, unserem Landwirtschaftsminister.
Sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen heute den Ernährungsreport vorstellen zu können mit der Überschrift Deutschland, wie es ist.
Jetzt mal Hand aufs Herz, haben Sie ein Gesicht vor Augen? Eben, das ist einer, den hat die CSU geschickt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Rehm Alabali Radovan ist Entwicklungsministerin, hat kein Budget und kaum Hebel.
Heute freue ich mich, Ihnen die neue deutsche Entwicklungspolitik der Zukunft vorstellen zu können. Sie weist den Weg, wie wir Zukunft zusammen global gestalten.
Irgendwo ist bei der Politik-Performance leider die Politik verschwunden. Ist ja nicht so, als gäbe es nicht eine Million globaler Krisen, die sich eine Ministerin für wirtschaftliche Entwicklung zum Thema machen könnte.
Ich bin Verena Huberts und seit 6 Wochen Bundesbauministerin. Heute zünde ich den Bauturbo und bringe einen entsprechenden Gesetzesentwurf im Bundeskabinett ein.
Bauministerin Verena Huberts kam als Unternehmerin mit großen Erwartungen von jenen, die finden, wir brauchen mehr Unternehmer in der Politik. Sie hat dann aber eher nicht geliefert. Kategorie Baustopp. Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister.
Wir sind Gott sei Dank in der Situation, als Regierung nicht nur mit Reden, sondern mit Handeln darauf reagieren zu können. Wir müssen es halt auch tun.
Freundlich, verbindlich, nett. Vielleicht zu nett. Denn wenn die Koalition knirscht, schaut man immer auf den, der für das Management der Koalition verantwortlich ist. Und da es ganz schön knirscht, könnte es irgendwann heißen, Thorsten Frey hat bald sehr viel frei. Ein Jahr Bundesregierung. Und man versteht plötzlich, warum diese Kanzlerwahl so begonnen hat, wie sie begonnen hat. Offenbar war das kein Ausrutscher, sondern ein Vorgeschmack. Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient, sagte der französische Philosoph Joseph de Maistre. Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, das heißt nichts Gutes für uns. Letzte Woche wollte ich von Ihnen wissen, wer sollte nach dem zweiten Abgang im Berliner Senat auf diesem Posten neuer Berliner Kultursenator werden. Hier sind die besten Vorschläge.
Hallo, hier ist Moos Grotus aus Berlin-Wannsee. Ich schlage Johanna Sprondl, derzeit Direktorin der Urania Berlin, vor. Kompetenz, Vision und Weitsicht.
Hallo aus München, Ferdinand von Schirach, den ich auch für unglaublich klug halte. Allein für den Satz, ein gutes Leben gelingt nur in der Mitte, sollte er das Amt bekommen. Nicht abträglich ist sicherlich auch sein gesundes Interesse, in der Öffentlichkeit zu stehen. Auf Wiederhören.
Entschieden hat sich mittlerweile aber Berlin. Das Kulturressort wird vom Finanzsenator mitverwaltet. Kultur ist in der Hauptstadt jetzt offiziell ein Nebenjob. Willkommen in Berlin. In dieser Woche hat mich die Ordensschwester dazu inspiriert, Sie zu fragen, was haben Sie zuletzt zum ersten Mal getan, obwohl es vielleicht etwas recht Verbreitetes ist? Schicken Sie uns Ihre Sprachnachrichten per WhatsApp. Die Nummer finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Schauen wir gemeinsam auf die kommende Woche. Sie wird politisch, kulturell und bestimmt wild. Los geht's! Heute und morgen geht das Gallery Weekend in Berlin weiter. Mehr als 50 Galerien beteiligen sich und präsentieren Werke von über 80 Künstlerinnen und Künstlern aus mehr als 20 Ländern. In der Nacht von Montag auf Dienstag findet eine der glamourösesten Veranstaltungen der Modewelt statt, die Met Gala. Wie jeden ersten Montag im Mai wird das Metropolitan Museum of Art in New York zur exklusiven Benefizveranstaltung. Das diesjährige Thema lautet Costume Art. Es geht um die Verschmelzung von Kleidung und bildender Kunst. An der Seite der jährlichen Gastgeberin Anna Wintour sind in diesem Jahr Nicole Kidman, Venus Williams und Beyoncé die Co-Gastgeberinnen. Finanziert werden Gala und Ausstellung von Saint Laurent, Condé Nast sowie Jeff Bezos und seiner Frau Lauren Sanchez. Die Modebranche diskutiert, inwiefern dieses Großereignis eben nicht mehr eins ist, in dem Stil und Geschmack regieren, sondern die Geschmacklosigkeit der Tech-Milliardäre. Am Montag tritt die UniCredit zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen. Auf der Agenda steht das geplante Übernahmeangebot für die Commerzbank. UniCredit-Chef Andrea Orchel hat sich in dem Vorhaben zuletzt unbeirrbar gezeigt. Der FAZ sagte er, Zitat, der Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. Das offizielle Übernahmeangebot soll am Dienstag, den 5. Mai, veröffentlicht werden. Die kommende Woche wird außerdem Aufschluss darüber geben, wie einzelne Unternehmen ins neue Jahr gestartet sind. Es werden die Quartalszahlen veröffentlicht von Palantir, und zwar am Montag, dicht gefolgt von den Zahlen von BioNTech, Ferrari, Pfizer und PayPal am Dienstag. Am Mittwoch sind Lufthansa, Zalando und BMW an der Reihe, bevor am Donnerstag Rheinmetall seine Quartalsergebnisse präsentiert. Auch sportlich wird diese Woche einiges bieten. Morgen ist der große Preis von Miami, das ist dieses Formel 1. Und am Mittwoch wird Paris Saint-Germain im Halbfinalrückspiel der Champions League gegen den FC Bayern München spielen. Kanzler Friedrich Merz wird am Montag am Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates teilnehmen. Auch Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche wird mit dabei sein. Am Donnerstag ist der Bundeskanzler auf zwei Terminen, beim IHK-Tag in Berlin und beim großen Überseetag des Überseeklubs im Hamburger Rathaus. Ein Highlight für mich, am Donnerstag kommt der Film Nürnberg in die deutschen Kinos. Darin spielt Rami Malek einen Militärpsychiater, der den NS-Politiker und Kriegsverbrecher Hermann Göring vor den Nürnberger Prozessen auf seine Prozessfähigkeit untersuchen soll. Und Göring, der wird gespielt von meinem Lieblingsschauspieler, Russell Crowe. Wir sehen uns im Kino. Freundschaft. Sie gilt als das Herzstück sozialer Beziehungen. Sie ist freier als Familie, ehrlicher als Kollegialität, belastungsfähiger als Bekanntschaft. Doch wie gut pflegen wir eigentlich heutzutage unsere Freundschaften? Immer öfter höre und lese ich von einer neuen Unverbindlichkeit in unserer Gesellschaft. Von Absagen über zu spät kommen bis hin zu gar nicht kommen. Die Qualität unserer Verbindungen fühlt sich poröser an als zu früheren Zeiten. Stimmt das? Oder ist es eine falsche Wahrnehmung? Darüber spreche ich im aktuellen achten Tag mit dem Soziologen Janosch Schubin. Er forscht seit Jahren zu genau diesen Themen, Freundschaft, Einsamkeit und zu der Frage, was beides miteinander zu tun hat.
Wenn man das so auf die deutsche Gesellschaft bezieht, ist nach allem, was wir wissen, der Freundschaftsbegriff selber sehr stabil. Also wenn man das jetzt einfach mal an den Anzahlen von Freunden festmacht, die Leute typischerweise in Studien nennen, ist da keine große Veränderung. Wir haben aber natürlich schon ganz klar, ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen ab 2006 eine starke Veränderung der Medien, über die Freundschaften gepflegt werden, einfach durch digitale Medien. Die Veränderung der Freundschaft selber hat eher so lange Wellen. Die ganz lange Welle, in der wir drinstecken, ist, dass Freundschaft tatsächlich eigentlich eher intimer geworden ist. Freundschaft eher, ich sag mal, eine Beziehung geworden ist, die für so affektive und emotionale Probleme zuständig ist. Rat, Unterstützung in Lebenskrisen. Die andere Sache, die ist auch sozusagen eine große Veränderung, gerade in unserem Typus von Gesellschaft, ist, dass Freundschaft und Verwandtschaft sich immer mehr entkoppelt haben. Klingt erstmal so für deutsche Ohren tatsächlich sogar widersprüchlich. Verwandte sind aber was anderes als Freunde, würde man ja immer sagen. Historisch gesehen überlagern sich Freundschaften und Verwandtschaften ziemlich stark. Was da heute noch so oben drauf kommt, ist natürlich, dass wir in diesem Kontext eine starke Veränderung der familiären Lebensformen haben. Wir haben zum Beispiel wesentlich mehr Leute, die altern ohne Kinder. Da kommen bei Freundschaft solche Sachen rein wie Pflegeerwartung.
Gestern haben wir hier bei The Pioneer passend zum Tag der Arbeit eine Folge unseres History-Podcasts Grenzgänger ausgestrahlt. Meine Kollegin Josie Müller hat sich zusammen mit dem Karl-Marx-Biografen Professor Dennis Stanoff dem Leben des Kapitalismuskritikers gewidmet. Bis heute wird viel über ihn gestritten. Seine Theorien werden von den einen verehrt und von den anderen verdammt. Ignorieren aber kann man ihn und sollte man ihn auf keinen Fall. Seine Ideen wurden schon tausendmal für tot erklärt und dann von Historikern, Politikwissenschaftlern, Ökonomen, Philosophen doch wieder neu ausgegraben und diskutiert. Aber wer war der Mann? Was war der Ursprung seiner Idee vom historischen Materialismus, vom Klassenkampf, der am Ende im Kommunismus mündet?
Wir schauen mal in die Biografie von Marx, der ja zur gleichen Zeit gelebt hat wie Bismarck. Geboren 1818 in Trier in einer Familie, die zum Bildungsbürgertum zählt. Sein Vater ist ein angesehener Anwalt, stammt aus einer Rabbinerfamilie, konvertiert aber zum Protestantismus, weil er als Jude im Preußen des 19. Jahrhunderts nicht als Anwalt hätte arbeiten können. Mit ihm übt sich der junge Marx im intellektuellen Austausch. Hier mal ein Beispiel, das schreibt er ihm als 19-Jähriger.
Teurer Vater. Es gibt Lebensmomente, die wie Grenzmarken vor eine abgelaufene Zeit sich stellen, aber zugleich auf eine neue Richtung mit Bestimmtheit hinweisen. In solch einem Übergangspunkte fühlen wir uns gedrungen, mit dem Adlerauge des Gedankens das Vergangene und Gegenwärtige zu betrachten, um so zum Bewusstsein unserer wirklichen Stellung zu gelangen.
Als Student soll er gern und oft gefeiert haben, ein Freund von Duellen gewesen sein, ähnlich wie Bismarck. Allerdings muss er schon vor der 48er Revolution immer wieder ins Exil, lebt zeitweise in Frankreich und Belgien. Denn die preußische Zensurbehörde, die bereits weit vor Bismarck sehr eifrig ist, wird auf ihn aufmerksam, weil er zunehmend radikale Kritik am Staat äußert.
Naja, also Karl Marx wurde ja stark von den Missständen des Frühkapitalismus geprägt, also gefährliche Fabrikarbeit, Hungerlöhnen, rechtlosen Arbeitern und Kinderarbeit. Und man muss ihm zugutehalten, dass er sich zum Ziel setzte, die Menschen aus diesem Leid zu befreien. Allerdings war er überzeugt von der objektiven, unbestreitbaren Notwendigkeit der von ihm prognostizierten Revolution und dadurch gerät seine marxistische Konzeption schon an ihrer Wurzel auf kollektive und repressive Abwege. Und das äußert sich dann später auch in den Realisierungsversuchen.
Ich kann Ihnen die ganze Folge wirklich nur empfehlen. Ein Lehrstück in allerhöchster Audioqualität. Den Link zu diesen beiden Podcasts finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doğan.